Wir sind ein kleines Ingenieurbüro und kümmern uns im Wesentlichen um besonders sparsame Neubauten. Und als Nebengeschäft machen wir seit 20 Jahren jedes Jahr diese Liste der sparsamen Haushaltsgeräte als Verbraucherinformation.
Und was machen Sie im Institut? Wie sind Sie dazu gekommen?
Dazu gekommen bin ich über frühere Tätigkeiten im Hessischen Umweltministerium. Wir hatten damals in einer großen Öffentlichkeitsarbeitskampagne, die Hessen aufklären wollen, wie sie Strom sparen können, um den Neubau eines Kraftwerks zu vermeiden. Haben damals zum ersten Mal angefangen, Daten über Hausgeräte zusammenzutragen und dann eben zu veröffentlichen.
Die besagte Broschüre, ich habe mir die mal heruntergeladen, da geht es also wie gesagt um den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten. Wie entsteht denn diese Broschüre?
Wir sammeln von allen Herstellern alle neuen Kataloge, indem wir die regelmäßig abrufen, hacken alle Daten in eine große Datenbank und ziehen dann aus den einzelnen Produktgruppen der Bauarten, also Kühlschränke, Waschmaschinen und so weiter und der Bauformen, Einbau, Freistehend, Unterbau und so weiter, die Teilmengen raus und von den Teilmengen selektieren wir dann, was die sparsamsten sind, die nennen wir namentlich, sodass jemand herausfinden kann, wenn er ein bestimmtes Gerät einer bestimmten Größe und Bauart sucht, was denn eben die sparsamsten Modelle dieser Art sind und wie viel Stromkosten oder Wasserkosten er durch die sparen kann gegenüber einem mittelprächtigen oder schlechten Gerät. Also schlecht jetzt nicht im Sinne von Qualität, sondern von hohem Verbrauch.
Was sichert jetzt eigentlich die Richtigkeit der Angaben, wenn Sie es selber nicht messen?
Es sind alles Herstellerdaten. Die Richtigkeit der Herstellerdaten in den hier in Deutschland verfügbaren Katalogen wird im Wesentlichen durch die Konkurrenz überprüft. Wenn jemand was publiziert, was nicht stimmt, hat er ganz schnell eine Abmahnung der Konkurrenz am Hals, weil natürlich da ein lebhafter Wettbewerb herrscht und die Großen überwachen sich gegenseitig eigentlich ganz erfolgreich.
Wenn man jetzt als Verbraucher die verschiedenen Informationsquellen vergleicht, was leistet jetzt Ihr Angebot gegenüber einem sehr etablierten Angebot wie den Test der Stiftung Warentest beispielsweise?
Die Stiftung Warentest hat den großen Verdienst, dass sie wirklich empirisch im Labor testet und dabei auch noch sehr viele andere Kriterien überprüft, außer nur den Verbrauch. Das können wir nicht machen, wir haben keine Labore, es gibt ja jedes Jahr ein paar tausend neue Geräte. Es werden auch nicht alle Geräte von der Stiftung Warentest geprüft, sondern im Jahr vielleicht 30, 40 Stück nur. Daraus erhält man eben wichtige Hinweise über Verbesserungsbedürfnisse, wenn Geräte offensichtliche Mängel haben. Unser Ziel ist ein anderes, wir wollen einfach nur aus dem tatsächlichen Lieferangebot die Kunden darauf hinweisen, was die sparsam Sinn und machen dazu eine völlig von Nebeninteressen freie Liste. Also wir kriegen weder Provision, noch machen wir Werbung, noch bevorzugen wir irgendeinen Hersteller. Wir versuchen eine möglichst vollständige Datenbank zu haben, aus der der Verbraucher sich heraussuchen kann, was für ihn am besten in Frage kommt.
In den Läden stehen die Geräte ja eigentlich immer mit EC-Labeln und Farbcodes. Wo sind da die Grenzen oder was taugt das eigentlich, diese Auszeichnung?
Die Auszeichnung ist nicht sehr hilfreich. Also wenn sich jemand entschließt, er will das Beste, das Sparsamstmögliche kaufen und kauft sich A2-Plus-Geräte, A++-Geräte, dann greift er sicher erstmal in die richtige Teilsortiment. Aber das Label selber mit seiner Skala von A bis D oder früher von A bis G, je nach Geräteart, ist auch teilweise grob irreführend, weil der Kunde denkt, das bildet das Lieferangebot auf dem Markt ab und wenn er sich B kaufe, habe er schon das Zweitbeste zum Beispiel. Tatsache ist, dass heute der ganze Markt sich in den allerbesten ein oder zwei Gruppen nur abspielt und die ganzen anderen Kategorien auf dem Markt oft schon gar nicht mehr existieren. Man wird also ein bisschen irregeführt über das, was mittelmäßig gut und sehr gut ist. Und insofern ist das Label für diejenigen, die jetzt wirklich auf A++ achten, erstmal brauchbar. Aber wenn man jetzt irgendein Low-Price-Gerät auf dem Grüne Wiese-Supermarkt kauft und da steht A drauf, dann kann man irregeführt werden, weil A eben nicht gut ist, sondern A kann schon sehr schlecht sein gegenüber A+ oder A++.
Wenn man jetzt sich beispielsweise eine Spülmaschine kaufen wollte, findet man in Ihrer Broschüre auch zwei Tabellen, Tisch, Unterbaugeräte, Einbaugeräte. Was für Informationen entnimmt man denn?
Also man kann, wenn man eine bestimmte Gerätekategorie sich ausgesucht hat, nehmen wir mal 60 cm breite Spülmaschinen, Einbaugeräte als Beispiel, auf den ersten Blick erstmal sehen, wo der mittlere Verbrauch der heute angebotenen immerhin fast 600 Modelle liegt, wo ein hoher Verbrauch liegt und was die Stromfolgekosten Tonnen Wasserfolgekosten innerhalb von 15 Jahren Nutzungsdauer haben. Und demgegenüber sieht man dann die ersten, sagen wir mal, 20 sparsamsten Geräte, die es auf dem Markt gibt, wirklich namentlich aufgelistet, sodass man es erkennen kann, wie viel sparsamer diese Geräte eben gegenüber dem Marktdurchschnitt oder gegenüber einem Gerät mit hohem Verbrauch sind. Und der Unterschied ist eben eklatant. Bei diesem Beispiel Spülmaschinen brauchen die sparsamsten Spülmaschinen in 15 Jahren 900 Euro ungefähr Strom- und Wasserkosten, ein mittelprächtiges Gerät 1200 Euro und ein Gerät mit hohem Verbrauch etwa 1600 Euro. Und dieser Unterschied ist viel höher als der unterschiedliche Kaufpreis der Geräte. Also man erkennt daran oft, dass es sich wirtschaftlich lohnt, ein besonders sparsames Gerät zu kaufen, weil dessen Folgekosten so viel niedriger sind.
Ein Problem ist ja die Vielfalt der Modelle. Also wie ist es jetzt mit den kleinen Unterschieden bei den Modellen? Also das der eine dies kann, der andere jenes.
Ja, bei den Spülmaschinen gibt es natürlich verschiedene Sonderausstattungswünsche, also was weiß ich, das Deckglasprogramm oder das Blumentopfprogramm noch zusätzlich, oder es gibt welche, die eben elektronisches Display haben, was dann in grün leuchtet oder mit Fernbedienung bedient werden kann. Wenn jemand auf diese Ausstattungsfeature Wert legt, dann muss er in den Fachhandel gehen und sich das in Ruhe erläutern lassen und kann sich dann sein Lieblingsspielzeug aussuchen. Ich sehe das mal ein bisschen brutal. Die meisten Haushaltsgeräte haben eine ziemlich schlichte Aufgabe zu erfüllen, und dass es dann 60 verschiedene Modelle gibt, die eigentlich alle nur in dem ein oder anderen Zubehörteil sich unterscheiden, ob es jetzt eben noch ein Ablagefach für Kuchengabeln gibt oder sowas. Ne? Das finde ich persönlich nicht so wichtig, aber es ist natürlich jedem Kunden freigestellt, darauf Wert zu legen und sich dann dieses Gerät eben auszusuchen.
Sie beackern das Feld eigentlich jetzt schon gut 20 Jahre.
Ja.
Ist denn nicht langsam so ein Level erreicht, dass sich am Energieverbrauch gar nicht mehr so viel ändern kann? Was ist da Ihre Erfahrung?
Das hatten wir vor 15 Jahren auch schon geglaubt und vor 10 Jahren auch schon geglaubt. Und ich bin jedes Jahr, wenn ich auf die Messe gehe, wieder erstaunt, dass es der deutschen Industrie oder auch der europäischen Industrie immer wieder gelingt, doch noch technische Einsparpotenziale zu entdecken und auszunutzen, die zu nochmal deutlichen Verringerungen des Energieverbrauchs und Wasserverbrauchs führen. Ne? Also wir haben bei den Wäschetrocknern zum Beispiel jetzt in den letzten 2 Jahren mit der Einführung der Wärmepumpentechnologie einen ganz enormen Einspareffekt nochmal erzielt, den man sich vorher gar nicht hat vorstellen können. Ne? Und bei den Kühlschränken, obwohl die schon tolle Dämmung haben und tolle Kompressoren haben und gute Regelungen haben, wird es auch jedes Jahr nochmal sparsamer. Ich kann nicht prognostizieren, wo das Ende der Fahnenstange hier ist. Ich bin immer wieder selbst erstaunt.
Sie sprechen jetzt von neuen Techniken. Muss man auch so ein finsteres Szenario entwerfen, dass also halt Energiesparen technischen Aufwand bedeutet und irgendwelche billigen Hersteller dann auch sagen, Mensch, wieso sollen wir diesen teuren PU-Schaum verarbeiten, wenn wir das irgendwie auch mit aufgestäumtem Styrol dann machen? Gibt es an der unteren Kante dann so Negativentwicklungen eventuell sogar?
Auf dem Markt gibt es sicherlich den Effekt, dass wenn jemand einen Kühlschrank für 199 Euro angeboten bekommt und einen anderen für 680 Euro, er denkt, das ist doch beides ein Kühlschrank, warum soll ich 680 ausgeben? Ne? Und genau dafür ist ja unsere Broschüre da, dass man eben den Unterschied den Folgekosten nachher auch sieht. Der Unterschied im Herstellungsaufwand ist nicht so groß, wie es der Verbrauchspreis widerspiegelt. Wir haben heute in fast allen Haushaltsgeräten eine Steuerelektronik drin. Wir haben keine rein mechanisch funktionierenden Geräte mehr, wie vor noch, was weiß ich, 10 Jahren, wo einfach ein Thermostat Klick gemacht hat oder in der Waschmaschine ein Wasserfüllstandsmesser gesagt hat, jetzt reicht die Wassermenge. Sondern heute gibt es Mengenerkennung, gibt es Verschmutzungserkennung, und diese Features sind durch die Massenhaftigkeit der Anwendung gar nicht arg teuer. Natürlich kosten die Geräte ein bisschen mehr, aber Sie kennen es aus der Automobilindustrie auch, wir haben jede Menge Features, die die Effizienz und die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit erhöhen, die, obwohl sie erstmal kompliziert scheinen, nachher in der massenhaften Produktion nicht arg sich auf die Kosten auswirken. Mhm. Also ich bin gegen unnötige Verspieltheit bei den Geräten, ich bin für schlichte Funktionalität, aber dahinter steckt auch schon viel Intelligenz und Elektronik.
Herr Michael, wie kommt man denn an die Ergebnisse heran, die Sie da zusammentragen? Es gibt 2 Wege.
Ja, wir verkaufen an Städte und Gemeinden, unter anderem an Ihre Stadt dort, diese Broschüren, die einfach dem Bürger in die Hand zu drücken sind, wo die Hitlisten der im jeweiligen Jahr sparsamsten Geräte abgedruckt sind. Das ist für den Menschen eine gute Einkaufshilfe, mit der kann er dann unterm Arm in den Laden gehen und gucken, was ihm da angeboten wird und was das kostet. Und für die Leute, die im Internet surfen, haben wir die Internetdatenbank spargeräte.de. Spargeräte mit AE geschrieben, und dort kann man sich genau aussuchen, welche Geräte, Bauart, Größe und sonstigen Eigenschaften man sucht, und dann kriegt man diese Hitliste aus dem Gesamtbestand aller lieferbaren Liste immer wieder neu generiert. Und wir pflegen im Hintergrund die Datenbank aktuell, sodass man dort einen sehr guten Überblick über das lieferbare Sortiment hat.
Jetzt kommt mir gerade noch eine Nachfrage. Löschen Sie denn Datensätze? Also wenn ich jetzt weiß, mein Kühlschrank ist dieses und jenes Modell und jetzt inzwischen 8 Jahre alt, finde ich den da noch?
Nein, Sie finden in spargeräte.de nur die Neugeräte. Wir haben im Angebot auch Altgeräte-Recherche. Da kann man eingeben, ich habe ein Gerät der Marke Bosch gekauft, etwa 1983 bis 85, 80 cm hoch, 60 breit mit Gefrierfach. Mehr weiß ich von dem Gerät nicht, wie es genau heißt, steht auch nicht vorne drauf. Und dann kann man näherungsweise manchmal auch ganz exakt recherchieren, was das alte Gerät damals, als es neu war, gebraucht hat. Den Verschleißeffekt können wir natürlich nicht simulieren. Aber die Altgeräte-Daten haben wir seit 20 Jahren oder ungefähr über 20 Jahren archiviert und die kann man in dem Zusatztool altgeräte.de recherchieren.
Mhm. Ja, dann bedanke ich mich, Herr Michael, und frohes Schaffen weiterhin auf dem Feld.
Danke auch, tschüss.